Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl, Kerstin André. Sie treten an für den Wahlkreis Freiburg. Herzlich willkommen in SWR 1 Leute Spezial.
Guten Tag.
Adele mit Rolling in the Deep, hatten Sie uns vorher gesagt, sei Ihr Lieblingslied. Ich habe mal in den Text geguckt, da heißt es zum Beispiel auch, du hättest alles haben können, aber du hast es verspielt. Hat der Song auch eine tiefere politische Bedeutung?
Nein, überhaupt nicht. Es ist einfach nur ein ganz schönes Lied. Ich bin gefragt worden, welches ich mir wünschen würde. Und ich höre gar nicht viel Musik, muss ich zu meiner Schande gestehen, vor allem in einem Radiosender. Aber ich habe ja 3 Kinder und es ist wirklich immer sehr laut bei uns. Und deswegen bin ich auch mal froh, wenn es ruhig ist. Aber so ab und an kommen einem ja schöne Lieder, laufen einem über den Weg oder man hört sie dann doch im Auto, im Radio. Und das ist einfach ein sehr, sehr schöner Song.
Ja, es lässt sich in Musik natürlich auch immer gut was hineininterpretieren. In diesen Zeilen jetzt bezogen auf die Grünen. Sie hätten ja mitregieren können. Aber Jürgen Trittin hat das 2013 verhindert, so wie Wolfgang Schäuble am Sonntagabend noch bei Anne Will erzählt hat. Und jetzt die Streitthemen innerhalb der Partei. Ende des Verbrennungsmotors, Fahrverbote. Wo ist da die klare Linie der Grünen?
Also wir richten den Blick nach vorne und wir wollen mitregieren und nicht nur oder eigentlich gar nicht, weil es um uns geht, sondern es geht um die Frage, wie wir die Richtung in diesem Land verändern und da spielen natürlich klimaschutzpolitische Gründe eine ganz große Rolle. Wir brauchen die Grünen für relevante Veränderungen im Klimabereich, für relevante Veränderungen im Umwelt- und im Naturschutzbereich und deswegen kämpfen wir jetzt für den Platz 3, damit es auf eine Regierungsbeteiligung der Grünen drauf rausläuft, weil das besser ist fürs Land.
Ja, das klingt so nach einem Satz, als hätten Sie den in den vergangenen Wochen sehr, sehr häufig gesagt. Aber jetzt ist es ja nun auch so, im Wahlprogramm wollen die Grünen den Verbrennungsmotor bis 2030 verbieten. Nach Ansicht von Winfried Kretschmann ist 2030 ein Schwachsinnstermin.
Okay.
Wie halten Sie es damit?
Ja, also wir wollen den Verbrennungsmotor nicht verbieten, sondern wir wollen die Neuzulassung untersagen. Wenn sie neu zugelassene Fahrzeuge müssen emissionsfrei sein.
Das kann man jetzt so oder so interpretieren.
Entscheidend ist nur, dass die Menschen nicht denken, dass wir in 2031 ihr Auto von der Straße nehmen, wenn es nicht emissionsfrei ist. Aber wissen Sie, wir brauchen einen industriepolitischen Wandel in der Automobilindustrie. Und das sieht Winfried Kretschmann genauso wie alle anderen auch bei den Grünen. Weil wir nicht zulassen können, dass der Weltmarkt uns hier überrollt. Unsere Automobilindustrie hängt hinten dran. Wir haben nicht wirklich einen Schub im Bereich emissionsfreie PKWs. Ob das Elektrofahrzeuge sind oder andere, ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Ich bin ja gar keine Ingenieurin. Aber ich weiß, dass wenn wir die Klimaschutzziele ernst nehmen und wollen, ja dieses umsetzen wollen, was für uns Grüne wirklich relevant ist, dann werden wir auch im Verkehrssektor, im Mobilitätsbereich, aber auch bei Landwirtschaft und im Energiebereich relevant Veränderungen haben müssen. Dass Winfried Kretschmann als Chef eines Automobillandes natürlich auch die Beschäftigungssicherung im Blick hat, auch die Frage, wie lässt sich das eigentlich realisieren. Das finde ich völlig richtig. Und er ist in einen Prozess gegangen mit den Automobilkonzernen, dies im Dialog zu organisieren und zu besprechen, strategisch heranzugehen. Aber vom Ziel, dass dieser Industriezweig in die Zukunft geführt werden muss und die Zukunft ist eben emissionsfrei, da gibt es kein Blatt zwischen uns.
Da ist natürlich die E-Mobilität ein ganz großes Thema. Das treibt auch unsere SWR1-Hörer um. Wir haben vorher gefragt, was sie denn von Ihnen wissen möchten. Da hat sich zum Beispiel SWR1-Hörerin Petra Thoma aus Esslingen gemeldet und sie möchte wissen, warum wird das Elektroauto mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gestellt als Fahrzeuge mit Hybrid? Ist Elektromobilität in der Ökobilanz besser als Hybrid? Sie haben gerade gesagt, Sie sind keine Ingenieurin, haben sich aber vielleicht dennoch mit der Thematik befasst.
Ja, absolut. Entscheidend ist aber, dass wir technologieoffen argumentieren. Technologieoffen heißt, dass es nicht unbedingt die Elektromobilität ist. Technologieoffen heißt, dass das Ziel emissionsfrei bedeutet. Wenn sich neue Technologien hier etablieren, haben wir damit überhaupt kein Problem. Sie haben den Punkt Infrastruktur erwähnt. Wir haben ja bei den klassischen Verbrennungsmotoren eine bestehende Infrastruktur, Tankstellen, die Sie im Kilometerabstand dann auch erreichen können. Wenn Sie jetzt parallel eine Infrastruktur für die Elektromobilität aufbauen, was wir zwingend brauchen, zwingend, das macht das Land Baden-Württemberg im Übrigen besser als andere Bundesländer, dann stellt sich ja schon die Frage, wie Sie eine Infrastruktur für eine weitere Technologie aufbauen können. Und da muss man eben klug überlegen. Aber dass auch der Hybrid in der Übergangstechnologie zum Zuge kommt, ist doch völlig klar.
Nur die noch Frage mal. Ist nur noch nicht beantwortet hinsichtlich der Elektromobilität im Vergleich zum Hybrid. Was ist ökologisch sinnvoller? Haben sich damit befasst?
Die Studien, die wir kennen, ist, dass die Ökobilanz des Elektrofahrzeugs eine gute ist. Auf jeden Fall besser, deutlich besser natürlich als die vom Verbrennungsmotor, auch schon in der Produktion, trotz des Einsatzes von seltenen Erden. Aber da darf nie Schluss sein. Natürlich muss es immer besser werden. Im Vergleich zum Hybrid, es gibt sehr unterschiedliche Hybridfahrzeuge. Es gibt den Hybrid, der Elektromobilität und klassischen Verbrennungsmotor miteinander kombiniert. Das heißt, sie haben quasi die halbe Wegstrecke erreicht. Der Hybrid als solcher ist noch kein emissionsfreies Auto.
Bildung, eines der wahlentscheidenden Themen. Aufstiegschancen für jeden, versprechen die Grünen. Die Spitzenkandidatin für den Bundestag, Kerstin André, ist hier bei uns in SWR1 Leute. Das neue Schuljahr hat gestern angefangen. Was ist denn für Sie das drängendste Problem innerhalb der Bildung?
Also der wichtigste Punkt ist, dass wir tatsächlich ermöglichen, dass jeder eine Chance bekommt und jeder auch die Chance bekommt, seine Talente zu leben. Und wenn wir beobachten, wo wir wirklich ernsthaft ja auch in den Bundesländern immer wieder gegenarbeiten, wenn wir beobachten, dass der Geldbeutel, die Herkunft der Eltern über die Aufstiegschancen der Kinder entscheidet, dann ist das wirklich zentral, hier gegenzuarbeiten. Die Bundesländer machen da sehr viel. Es braucht aber Unterstützung vom Bund. Es braucht auch finanzielle Mittel vom Bund, um in die Schulen zu investieren, in die bauliche Substanz zu investieren. Es stellt sich in den Bundesländern sehr unterschiedlich dar, aber das ist eben notwendig, dass wir tatsächlich Bildung sehr in den Fokus der Politik holen und hier investieren.
Haben Sie schon ganz viele Punkte aufgezählt? Nehmen wir mal einen raus, was auch im grünen Bildungskonzept steht. Das sieht nämlich vor, dass Kinder bis zur 9. Klasse gemeinsam lernen. Bei der Klassengröße, wie soll das gehen?
Es kommt ja auf die Klassengröße drauf an. Das ist ja eine Frage der Umsetzung. Entscheidend ist erstmal, dass wir tatsächlich anerkennen, Kinder kommen vielleicht später in ihre können ihre Talente später ausleben, dass wir dieses frühe Aussieben versuchen zu verhindern und dass wir Kinder tatsächlich lange begleiten auf ihrem Weg. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, gemeinsames Lernen fördert sowohl die Leistungsstarken, aber unterstützt auch die Leistungsschwachen. Und deswegen ist das ein Konzept, was wir auch forcieren, worüber wir diskutieren wollen. Ohne, und das ist mir ganz wichtig, Gleichmacherei. Es ist schon so, dass wir diese Talente, die ja unterschiedlich vorhanden sind, auch unterschiedlich fördern wollen.
Wie soll das aussehen? Können Sie das mal in der Realität beschreiben, wenn man jetzt hört, gemeinsam lernen bis zur 9. Klasse?
Also in Berlin gibt es Schulen, es wird ja in Baden-Württemberg auch schon teilweise versucht. Da sind Sie einfach wirklich lange zusammen. Sie sind in einer integrierten Schule, wo Sie bis zur 9. Klasse dann den Abschluss machen, in Berlin auch bis zur 10. Klasse den mittleren Schulabschluss. Und dann können Sie, wenn Sie Möglichkeit ergibt, sogar noch ein Abitur mit dann 3 Jahren nachlegen, dann haben Sie hier die Möglichkeit, in 9 Jahren ein Abitur abzulegen. Wichtig ist mir, dass wir aus den Strukturdiskussionen uns ein Stück weit verabschieden und tatsächlich wieder mehr in die Diskussion reinkommen. Wie können wir tatsächlich jedes Kind fördern und zwar auch unabhängig von der Lebenssituation der Eltern?
Wo bleibt da die individuelle Förderung? Wie sieht die konkret aus?
Das Wichtige ist nachzuvollziehen, dass es dann um die Umsetzung geht. Erstmal bedeutet gemeinsames langes Lernen, dass sich die Starken und die Schwachen gegenseitig unterstützen und dass wir die Talente der einzelnen Kinder tatsächlich herausholen und herausarbeiten. Und das bedingt dann kleine Klassengrößen, das bedingt gut ausgebildete Lehrkräfte, das bedingt gute Schulen, dass wir da tatsächlich die Kinder dann auch im Blick haben. Bildungspolitik ist Landespolitik, das heißt, das machen die Bundesländer auch sehr unterschiedlich, sich da an den guten Konzepten auch zu orientieren. Was ist tatsächlich auch zum Nutzen der Kinder? Aber darüber geordnet steht eben, wir wollen tatsächlich Aufstiegschancen für jedes Kind und wir wollen keinen zurücklassen.
Ja, ein Thema auch ganz wünschenswert in der Vorstellung. In der Praxis gab es dann allerdings ganz schlechte Noten. Inklusion. In Nordrhein-Westfalen wollten die Grünen die Inklusion vorantreiben, sind damit gescheitert. Wollen die Grünen einfach zu schnell zu viel?
Also tatsächlich haben wir ambitionierte Ziele und sind an der Frage, wie wir dann die einzelnen Schritte gehen, manchmal schneller, als eine Gesellschaft auch mitgeht. Vom Ziel der Inklusion werden wir uns aber nicht verabschieden, weil es tatsächlich wichtig ist, dass wir die Menschen auch mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten heranführen. Ich finde die Lösung, wie es in Baden-Württemberg gefunden ist, eine sehr kluge, dass es Mitspracherechte der Schulen gibt, dass auch nochmal mit den Eltern selber gesprochen wird. Wissen Sie, ich bin in Schramberg aufgewachsen, da gibt es den Nebenort Heiligenbronn. Und Heiligenbronn hat eine große See- und Blindenschule, eine große See- und Blindeneinrichtung, wo Menschen auch gelebt haben. Als ich Jugendlicher, als ich Kind war, hatten wir im Straßenbild aber keine von diesen Menschen, weil sie waren einfach in diesem Ort, in ihrer Einrichtung geblieben. Es gab nicht den Austausch innerhalb der Gesellschaften. Ich bin sehr froh, dass sich unsere Gesellschaft heute begreift als eine, wo Menschen mit Beeinträchtigungen, Behinderungen eben Teil dieser Gesellschaft sind und was wir ermöglichen können, um hier auch Teilhabe zu gewährleisten. Das sollten wir auch ermöglichen.
Der Lehrerverband, der nun ja auch sehr viel Erfahrung damit hat, sagt, die Förderschulen sei ganz wichtig zu erhalten. Schon allein aus dem Grund, damit Eltern und Kinder eben auch wählen können. Für die Grünen spielen die Förderschulen im Wahlprogramm keine Rolle mehr. Warum?
Es ist eine landespolitische Entscheidung, wie im Einzelnen da reagiert wird. Und ich finde es schon sinnvoll, dass man auch schaut, ob es Kinder gibt, die tatsächlich alle mitgehen können oder ob man nicht Strukturen und Einrichtungen braucht, genau für die Kinder, die nicht in der Lage sind, die anderen Wege einzuschlagen. Und wenn das Förderschulen sind, dann brauchen wir auch Förderschulen.
Wichtiges Thema natürlich auch die innere Sicherheit. Die Grünen haben immer noch das Image, hauptsächlich Umwelt- und Klimapolitik zu machen. Sie galten doch mal als die Partei, die ganz nah dran ist an den Themen der Menschen. Haben Sie das verloren?
Nein, das haben wir nicht verloren. Aber zentral ist natürlich, dass wir im Klimabereich Antworten geben müssen. Das macht keine andere Partei. Das kann im Übrigen auch keine andere Partei. Und deswegen gehört das in diesen Wahlkampf rein, weil die Frage von Klimaschutz ist die Frage von Bewahrung von Lebensgrundlagen. Aber Sie haben durchaus recht. Das Thema Integration und Flucht und Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland spielt eine Rolle in diesem Wahlkampf. Und auch da brauchen wir Antworten.
Im 10-Punkte-Plan der Grünen steht es nämlich ganz hinten. Freiheit sichern und Fluchtursachen bekämpfen. Die Grünen fordern ja großzügige Aufnahmekontingente für Asylsuchende. Wie wollen Sie eine schnelle Abschiebung erreichen, wenn Sie große Kontingente einladen?
Wenn ich vielleicht einen Blick zurückgehen darf. Im Jahr 2015 war klar, wir werden mit einer großen Zahl von Flüchtlingen konfrontiert sein. Es gab drei Gründe. Der syrische Bürgerkrieg war nicht beendet. Die wirtschaftliche Perspektive, vor allem in Nordafrika, hat sich dramatisch verschärft. Und die Welthungerhilfe hat ihr Programm runtergefahren. Das heißt, in den Camps gab es kein Essen mehr und die Menschen haben sich auf den Weg gemacht. Das hätte man alles wissen können. Wäre vorausschauende Politik, heißt dieses zu erkennen. Und dann wurden die Strukturen aufgebaut im BMAF, also im
BAMF, Bundesamt, genau, für Migration und Flüchtlinge.
Genau, wurden die Strukturen aufgebaut, dass man schneller die Asylverfahren organisieren kann. Das halten wir für zwingend notwendig. Es kann nicht sein, dass Sie hierher kommen und Ihr Anhörungstermin ist 13, 14 Monate später und so lang sind Sie in der Erstaufnahme. Dass man aber erstmal hierher kommt, einen Anspruch auch auf ein Asylverfahren hat, das ist zwingend und logisch. Deswegen werden wir keine Obergrenze mitmachen.
Das BAMF, was Sie nur gerade ansprechen, da gibt es ja auch aktuelle Zahlen. Frank-Jürgen Weise hat noch gesagt, eigentlich, um dem nachzukommen, müssten wir 6.000 Entscheidungen am Tag treffen. Als genau. Es so extrem war 2015, ja, konnten Sie aber gerade mal 600 Entscheidungen am Tag treffen. Genau. Sie sind eigentlich gar nicht in der Lage dazu.
Genau, deswegen müssen wir schaffen, dass die Menschen, die über den Versuch eines Asyls hierher kommen, vielleicht andere Wege finden. Das heißt im Klartext, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz. Menschen müssen die Möglichkeit haben, hierher zu kommen und eine Arbeit aufzunehmen. Ich habe in meinem Wahlkreis inzwischen über 100 Betriebe. Die sind bei mir, die haben Gambia eingestellt, Menschen aus Eritrea, Flüchtlinge. Die sind in der Bauwirtschaft, die sind in der Gastronomie tätig. Die werden jetzt abgeschoben. Was glauben Sie, was die Unternehmer mir sagen? Nicht nur, weil sie vielleicht eine Beziehung zu der Person aufgebaut haben, es irgendwelche humanitären Aspekte gibt. Die können wir mal alle zur Seite schieben. Sondern die sagen mir, ihr seid ja wohl irre. Ich habe hier jemanden gefunden, der diese Stelle macht. Wir haben in Südbaden Fachkräftemangel. Wir haben eigentlich Vollbeschäftigung. Wir haben die Menschen nicht mehr, die diese Arbeit verrichten. Jetzt sind die da und wir schieben sie wieder ab. Also wäre zwingend notwendig, dass wir erstmal einen Spurwechsel organisieren. Wer hier einen Arbeitsvertrag hat, kommt raus aus dem Asylverfahren. Das würde das BAMF wirklich entlasten. Und dann machen wir ein Einwanderungsgesetz und machen Kontingente, wie wir aus den Flüchtlingscamps geplant, organisiert Menschen nach Deutschland und nach Europa holen können. Wir wissen, dass wir sie brauchen. Das steht außer Frage. Wir werden Einwanderung brauchen, auch um unseren Arbeitsmarkt, um unsere sozialen Sicherungssysteme stabil zu halten.
Die Flucht ist ein Thema, was natürlich viele Menschen mit Sorge auch umtreibt. Uns erreichen da auch Fragen. Der SWR1-Hörer zum Beispiel, Klaus Potz aus Bobingen, möchte von Ihnen wissen, warum werden ausländische Gäste bei kriminellen Handlungen nicht umgehend des Landes verwiesen?
Weil kriminelle Handlungen ein ganz dehnbarer Begriff ist. Schwarzfahren in der U-Bahn gehört zum Beispiel zu einer kriminellen Handlung. Wir sind ja durchaus bei der Diskussion Straftäter. Ja, aber das ist wichtig, weil die Abgrenzung ist nicht einfach. Ja, wir haben da durchaus die Diskussion bei Straftätern und bei Gefährdern. Gefährdern ist im Übrigen auch ein Begriff, den Sie ganz schwer fassen können, den Sie ganz schwer eingrenzen können. Aber natürlich sind schwere Straftaten zu ahnden und Menschen werden auch dann hier vor Gericht gestellt. Und in der Kooperation der Länder untereinander wird natürlich auch gesprochen, wie kann da eine Rückführung stattfinden. Nur glauben Sie mir, es ist gar nicht so einfach, dass die Länder, die Aufnahmeländer oder die Herkunftsländer dann sagen, wir möchten die wieder zurückhaben, weil sie würden dann ja auch dort in
das Gerichtsverfahren
kommen.
Also heute Abend zum Beispiel ist eine Rückführung geplant von 12 Afghanen. Da hat die Regierung in Kabul gesagt, ja, das geht in Ordnung. Wie stehen die Grünen dazu?
Bei Afghanistan haben wir die Situation, dass wir einen Bundeswehreinsatz haben in Afghanistan, also durchaus in einer militärischen Situation sind. Und gleichzeitig haben wir eine Analyse aus dem SPD-geführten Außenministerium, die noch nicht wirklich eine neue Bewertung der Sicherheitslage gewährleistet. Die Bundesländer sind darauf angewiesen, dass das Außenministerium die Sicherheitslage in den Ländern beurteilt. UNHCR und Deutsches Rotes Kreuz haben beide gesagt, die Sicherheitslage in Afghanistan ist weiterhin sehr schwierig. Wir hatten den Anschlag in Kabul. Bei der Frage der Abschiebungen wird man genau hinschauen müssen, was sind das für Personen. Baden-Württemberg hat keine gemeldet im Augenblick. Und es gab eine Vereinbarung innerhalb der Ministerpräsidenten, innerhalb der Bundesländer, dass man, wenn, dann im Bereich Straftäter und Gefährder abschiebt.
Kerstin André, Spitzenkandidatin der Grünen für den Bundestag in SWR1 Leute Spezial. In dieser Runde wollen wir Sie persönlich näher kennenlernen. Zukunft wird aus Mut gemacht, ist der Wahlkampfslogan. Was ist denn das Mutigste, was Kerstin André je gemacht hat?
Privat oder in der Politik?
Wir wollen Sie ja privat näher kennenlernen,
okay.
Dann lieber das.
Also ich erinnere mich schon sehr an die Zeit im Jahr 2000 eigentlich oder 2001, als ich entschieden habe, für den Bundestag zu kandidieren. Das war eine irgendwie sehr fast einsame Entscheidung. Ich habe 1998 den Wahlkampf in Freiburg gemanagt, und also den Bundestagswahlkampf. Und dann 2000 mein erstes Kind bekommen und dann irgendwie doch den Wunsch immer weiter gehabt, in die Politik hauptberuflich einzusteigen. Und aus heutiger Sicht muss ich sagen, das war vermutlich eine niedlich naive, aber auch entsprechend mutige Überlegung, weil ich die auch gar nicht abgeprüft habe, sondern ich war mir irgendwie klar, Platz 5 ist für mich ein guter Platz, da kandidiere ich. Hatte dann 2 Gegenkandidatinnen. So im Nachhinein muss ich sagen, ohne es genau zu wissen, damals war es dann doch eine mutige Entscheidung.
Interessant, Wolfgang Schäuble erzählte gestern im Kandidatencheck eine ähnliche Geschichte, dass er auch erstmal nicht davon ausging, dass er dann da reingewählt wird, 1972 das erste Mal in den Bundestag. Anscheinend schlittert man so in die Politik. Was ist denn das letzte Bild, was Sie auf Ihrem Smartphone haben? Vielleicht haben Sie eben noch eins gemacht.
Ich muss gerade überlegen, ich hatte heute... Ach ja, ich habe in der Badischen Zeitung, also meine Heimatzeitung, ist ein Kandidatenporträt von mir, und das habe ich abfotografiert und meinem Mann geschickt.
Können Sie den Satz vervollständigen, ich bin stolz?
Ich bin stolz auf meine 3 Kinder.
Was mögen Sie denn an sich so überhaupt nicht?
Ich bin eigentlich ein ängstlicher Mensch und ich mache mir immer unglaublich viel Kopf. Ich mag an mir innere Monologe nicht. Also es passieren ganz oft Situationen, da bin ich in Diskussionen, in Podien, bei Vorträgen, im Fernsehen, im Radio, wie auch immer. Und dann passiert es nachts, dass ich aufwache und die bessere Antwort habe. Also so ich arbeite,
Schreiben Sie die dann auf?
Dann nochmal. Nein, ich versuche dann wieder einzuschlafen, was auch viel klüger ist. Weil wenn ich sie mal aufschreibe, verspreche ich Ihnen, am nächsten Morgen ist es nicht wirklich die bessere Antwort gewesen, weil sie kam ja sehr aus dem Schlaf heraus. Und da eine höhere Gelassenheit zu erreichen. Da bin ich schon besser, als ich es früher war, aber das mag ich eigentlich nicht so.
Stellen Sie was fest an sich, gerade im Redefluss im Vergleich zu den politischen Themen eben?
Ich glaube, ich muss jetzt mehr nachdenken.
Es ist ganz interessant. Sie reden bei allen politischen Themen wie aus der Pistole geschossen.
Okay.
Wie oft haben Sie das alles jetzt in der Vergangenheit runterbeten müssen?
Es ist immer anders in den Nuancen, aber tatsächlich sind die Kernaussagen jetzt welche, die ich auch platzieren möchte. Und im Grundsatz sind wir in der permanenten Dauerkommunikation.
Seit 15 Jahren sind Sie jetzt im Bundestag. Was war denn so ein ganz prägendes Erlebnis?
Also es sind vielleicht 3. Das eine sind tatsächlich die großen Debatten über ethische Fragen, Patientenverfügung, Sterbehilfe, Organspende. Das sind echte Sternstunden im Parlament. Da hören Sie großartige Reden, auch unabhängig von Fraktionen. Das sind Gruppenanträge. Das zweite ist, die Entscheidung über Militäreinsätze ist immer hart. Das ist nie einfach und das muss auch gut diskutiert werden. Muss man auch mit der Partei diskutieren, muss man auch vor sich selber diskutieren, auch mit vertrauten Leuten. weil es schon nochmal was anderes ist, ob sie über wirtschaftspolitische Komponenten diskutieren, über Forschungsförderung oder eben über die Frage von Militäreinsätzen. Und das Dritte war für mich eine sehr schlimme Erfahrung, das war die Aufhebung der Immunität von Möllemann, von Jürgen Möllemann damals. Da war ich im Bundestag und der Bundestag musste die Immunität aufheben wegen einem Verfahren. Und als ich ins Büro kam, war eben die Nachricht, dass Jürgen Möllemann sich in den Tod gestürzt hätte mit diesem Fallschirmabsprung.
Fühlten Sie sich da in irgendeiner Weise verantwortlich?
Was war das? Es war sehr nah. Nein, ich habe mich nicht verantwortlich gefühlt, auch damals nicht. Aber diese Nähe, die Sie auf einmal merken, was Entscheidungen, die Sie treffen, nachvollziehen können, das war in dem Moment einfach sehr spürbar und das war schon ein Schock.
Die Pfadfinderin aus dem Schwarzwald, ja. Kerstin André, die Sie mal warnen, was würde die der Bundestagsabgeordneten heute sagen?
Dass man sich die Visionen immer erhält. Ich war bei den Pfadfindern in einem ganz progressiven, ökumenischen, ökologischen, friedensbewegten, dritte Welt bewegten, frauenpolitisch bewegten Verband und wir haben wirklich, wir wollten die Welt retten. Und sich dieses zu bewahren, auch nicht den Kompass zu verlieren und tatsächlich auch Visionen zu haben von einer besseren Welt, dass die Schritte dahin manchmal mühsam sind und dass sie klein sind und dass sie in Kompromissen sich dann wiederfinden. Das ist ja alles in Ordnung, das ist auch die Politik. Aber Visionen darf man nicht verlieren. Man muss schon wissen, wofür man kämpft und ganz große Ziele auch zu haben. Nicht kleine, sondern große.
Also gehen Sie nicht mit dem Zitat, wer Visionen hat, gehört zum Arzt.
Nein, ich finde das ein ganz furchtbares Zitat.
Ich sage ganz herzlichen Dank, Kerstin André.
Eins gehört.